Heute müssen wir über Customer Tech reden, denn die Technologiearchitekturen in den Funktionsbereichen Sales, Marketing und Service wachsen dank CX-Management zusammen. Welche Entwicklungen es gibt, was sie eint, was sie unterscheidet und welche Widerstände im Unternehmen zu überwinden sind, wird im Marketing Tech Monitor 2025 für die Dachregion ausführlich untersucht. Wir sind mit CX Talks ganz früh dabei. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Pirner und ich begrüße dich wieder zu einer neuen Folge von CX Talks, die Ergebnisse aus dem Marketing Tech Monitor 2025 vorstellt. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. MoveXM hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen ganz gezielt bei ihren branchenspezifischen Anforderungen an das CX-Management abzuholen und zu unterstützen. Die meisten Energieversorger und Stadtwerke zum Beispiel leiden unter hohen Kündigungsquoten und häufigen Anbieterwechseln. Viele wollen deshalb gerade jetzt den wichtigen Schritt hin zum maximal kundenorientiert aufgestellten Anbieter gehen. Möglichen Sorgen vor der Komplexität dieser Transformation, hohen Kosten oder einem Mangel an fundierten Daten begegnet MoveXM durch sein strukturiertes Vorgehen. Mit dem bewährten dreistufigen Prozess aus Messen, Analysieren und Verändern hilft MoveXM dabei, Prozesse rund um den Kundenservice und Kundenmanagement zu optimieren. Initiale und begleitende Beratung sind selbstverständlicher Bestandteil des erweiterten Angebots. Alle weiteren Informationen zu den branchenspezifischen und branchenübergreifenden Lösungen von MoveXM findest du auf www.movexm.com. Mein heutiger Gast ist Ralf Strauß, Managing Partner der Marketing Tech Lab GmbH, Chairman of the Board der European Marketing Confederation und ehemaliger Präsident des Deutschen Marketingverbands. Ralf und sein Team erstellen jedes Jahr den Marketing Tech Monitor, eine Referenzstudie für die Dachregion, die sich ausführlich mit dem Blick der Praktiker in den Unternehmen auf Entwicklungen im Marketing-Tech-Bereich auseinandersetzt. Ich persönlich mag diese Studie sehr gerne, weil sie extrem strukturiert und präzise mit den großen Themen und Entwicklungen in diesem Bereich umgeht, ohne dröge oder gar unangenehm belehrend zu sein. Deshalb sind die Erkenntnisse daraus auch von Menschen gut zu verdauen, die sich tendenziell eher weniger technikaffin sehen. Wir sprechen also heute über Technik oder vielmehr, was Technik mit Unternehmen macht und manchmal nicht machen kann. Und wir sprechen über den Einfluss von Customer Experience Management auf all die großen und kleinen Entscheidungen, die in der IT und in den Fachbereichen zu treffen sind. Hallo Ralf, herzlich willkommen bei CX Talks.
Erstmal herzliches Dankeschön, Peter, für die nette Einladung mal wieder.
Immer geil, du weißt, du hast hier immer einen festen Stammplatz und vor allem, wenn der Marketing Tech Monitor gerade Druck für Straußen ist. Für alle Hörer, die den Marketing Tech Monitor jetzt nicht kennen, was ist der und wie häufig erhebt ihr den?
Der Marketing Tech Monitor ist mal entstanden im Jahr 2019 aus einer ganzen Reihe von Workshops bei Handelsunternehmen, Luftfahrtunternehmen, die gesagt haben, sag mal, ihr kennt doch alle möglichen Leute, könnt ihr da nicht mal, kann er 300, 400 befragen, ob die ähnliche Themenfelder und Herausforderungen haben wie wir beim Umsetzung von allem, was du also als Data-Driven Customer Interaction vielleicht bezeichnen würdest. So ist das Ding entstanden mal ursprünglich, also nicht auf einem Strategieboard, sondern mehr so aus Not heraus oder eine Idee, einem Bedarf aus Kundensicht. Und seit 2019 machen wir das jedes Jahr neu. Für den Marketing Tech Monitor 2025 haben wir über 1700 Leiter Marketing, CMOs, Leiter Online Digital Marketing über Dach hinweg befragt. Insgesamt haben knapp 410 den Fragebogen, der auch ein bisschen lang war, ganz ehrlich gesagt, beantwortet. Plus wir ergänzen nochmal die quantitative Befragung durch rund 30 Einzelinterviews. Also Ziel ist es wirklich, jedes Mal einen Blick hinter den Vorhang zu nehmen, nicht nur oberflächlich so einen, ich sage mal, Besinnungsaufsatz zu produzieren, sondern wirklich in Qualität, Tiefe im Inhalt normative Entscheidungs- und Vorlagen oder Handlungsempfehlungen abzuleiten, dass man sich das Ding durchliest und sagt, okay, ich habe verstanden, was es ist und ich weiß auch in den Umskizzen, wie kann ich das Ding denn am besten nutzen und in welchem Anwendungsszenario. Das ist uns halt wichtig, vor allen Dingen halt jetzt nicht irgendwas Beliebiges zu produzieren, sondern etwas mit Tiefe und Qualität im Inhalt. Das Downside dazu, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist, wir haben noch eine ganze Reihe von Fallstudien dieses Jahr dabei, und dann auch von Bräuninger, Sartorius, Cosnova oder im Südwestrundfunk. Das Downside ist sicherlich, dass das Ding dann doch wieder relativ lang wird, mit KI und allen anderen Themen, sodass wir dann wieder bei rund 200 Seiten leider Gottes landen.
Deshalb wählen wir jetzt ja für die Podcast-Folge gleich was aus. Und da ist mir was aufgefallen, was mich angesprungen hat, als ich drüber schauen durfte, wo du sprichst in einer Überschrift von der Evolution von Marketing-Tech, Sales-Tech und Service-Tech zu Customer-Tech. Nicht zuletzt dank des Customer-Experience-Denkens in den Unternehmen. Und da springt natürlich mein Herz, mein CX-Talks-Herz vor Freude, weil du diese unterschiedlichen Tech, eigentlich sind das ja auch wieder Tech-Silos, inhaltlich und konzeptionell in praktisch ein großes System zusammen rein verbindest. Vielleicht ist, jetzt haben wir auch viele Hörer, die jetzt technisch nicht ganz so en jeu sind. Vielleicht können wir mal ganz kurz trennen. Was gehört in eine solide Marketing-Tech-Landschaft? Aus was besteht die? Und was gehört dann zum Sales-Tech, was gehört zum Service-Tech? Fangen wir mal mit Marketing-Tech an.
Wir haben Marketing-Tech über all die Jahre jetzt definiert auf, ich versuche es immer, so eine große Cluster, Komponenten-Cluster aufzuteilen. Das eine ist sicherlich alles so eine Datenebene. Ne? Wie schaffe ich es denn, alle Daten zu aggregieren? Ob es so ein Data-Warehouse ist, eine Customer-Data-Plattform ist oder gleich mehr. Also alles, was so Daten, Datenmanagement angeht. Ein Layer. Der zweite, der darauf aufbaut, bildlich gesprochen, ist der Analytics-Layer. Ne? Also wie kriege ich denn tatsächlich Dashboards zusammen? Wie kann ich denn das Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen ableiten? Aber der Analytics-Layer greift halt immer in den Daten-Layer rein, um die Daten zu erzapfen. Und obendrauf haben wir uns immer so als geistiges, wie soll ich sagen, Strukturierungsmodell eine Wertschöpfungskette gebaut, dass wir sagen, kriegst du an einer Seite dann on top. Dritte Komponente ist alles, was man Marketing Resource Management nennt, sprich was so Planung, Reporting, Controlling ist, Budgetverwaltung, KPI-Tracking und dergleichen mehr. In der Mitte so eine Multi-Channel Orchestration als vierte Komponente. Da gibt es so Marketing-Automatisierung, Segmentierung zu machen von Kundendaten und dergleichen mehr. Und ganz am Ende Omnichannel Interaction, wo man halt über verschiedenste Wege, ob es nur die Website ist, ob es E-Commerce ist, ob es Newsletter sind und dergleichen mehr, Inhalte ausspielen kann oder auch AdTech ist sowas. Also mal versuchen, also das Ziel ist für uns immer so ein bisschen Struktur reinzubekommen. Es gibt fast 15.000 verschiedene Anwendungen in diesem ganzen Martech-Umfeld. Und ich glaube, das Hauptproblem ist schon mal am Anfang zu verstehen, in welche Ecke passt denn die jeweilige Anwendung rein? Was macht die denn da jeweils? Und wo brauche ich denn was? Wo habe ich denn welche Bedarfe? Das ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal.
Und wenn du das jetzt überträgst auf Sales Tech, was ist dann beim Sales Tech anders oder was sind da für Komponenten drin, die im Marketing Tech nicht drin sind?
Also bei Sales Tech auch im Prinzip, also gleiches Verfahren. Du hast unten drunter einen Datenlayer erstmal und du sagst, alle Kundendaten gehen da irgendeiner Kundeninteraktion gehen da irgendwie zusammen. Und dann fange ich halt an, Anwendungsszenarien drauf zu bauen. Wie, was ist so ein Pipeline-Management, Vertriebssteuerung, sowas, ne? Vertriebsreporting. Also unterschiedliche Elemente dann draufbaue, bei denen ich dann sagen kann, die sind letztendlich treibend für den Vertrieb. Also Account-Based Marketing im Business-to-Business-Bereich oder Lead-Management auch sehr stark mal unterwegs im Business-to-Business-Bereich oder das ganze Thema After-Sales-Service oder Anbindung an After-Sales-Service oder Support, Vertriebsindienst und dergleichen. Also gibt es eine ganze Reihe von Komponenten, die da mit reinspielen. Sagen wir mal, nicht Komponenten, vielleicht eher Themenfeldern, die da mit reinspringen.
Und wenn wir jetzt noch kurz auf Service-Tech eingehen, da haben wir auch wieder praktisch so diese Grundlagen, Kundendatenbanken, die du auch brauchst, um praktisch deine Service-Anfragen beantworten zu können. Und dann halt die entsprechenden...
Ja, da hast du halt ganz, ganz viele sowas drin, wie ganz einfach Blatt Callcenter, so Multi-Channel-Kommunikation, das ist ein Ticketing-System, da geht irgendwas nicht, muss ein Ticket aufmachen. Du hast sicherlich immer sowas drin wie Wissensdatenbanken, das heißt Anbindung ans Callcenter, da ruft jemand an, will irgendwie wissen, wie das denn geht. Ich brauche eine Wissensdatenbank im Hintergrund und ich brauche das ganze Thema Berichterstattung, Reporting, Datenauswertung, Insights-Generierung, für was wird denn am meisten angerufen, Fehlerquellenanalyse und dergleichen mehr.
Jetzt hat man diese ganzen Anwendungen und die ganzen Aufgaben, die gibt, die hat man ja schon sehr lange und die erfüllt man auch mit den Systemen, die man hat, mehr oder weniger gut. Womit sind denn die Verantwortlichen, die ihr gefragt habt, heute schon sehr zufrieden und wo sehen sie vor allem Nachholbedarf und in welchen Domänen passiert das eher?
Das Spannende für mich ist ja, mein Gott, wir haben ja CRM oder Customer Experience Management, diskutieren wir jetzt auch schon, mein Gott, 20 Jahre und sowas. Das Spannende für mich ist ehrlich gesagt auch, wenn du so CRM-Anwendungen siehst, die wird meistens genutzt als zentrale Kundendatenbank. Also Lead- und Pipeline-Management, Reporting, Forecasting und dergleichen mehr. Und was du eigentlich hättest erwarten müssen, dass du CRM begreifst als interaktive Plattform zur Kundeninteraktion, dominiert dann doch mehr so das, die Nutzung als System of Records, ne? Das ist einfach die Datenmüllhalde, mit der man irgendwas macht, aber ist jetzt nicht kein richtig aktiver Ansatz, sondern mehr so ein passiver Ansatz. Ja, das ist halt das System of Records, das halt im Hintergrund irgendwie mitläuft und Prozess, unternehmensinternes Prozessmanagement, Controlling macht. Also anders übersetzt, Datensenker und Verwaltung verweist halt dann echte Kundeninteraktion eher auf die Plätze. Also ist mehr so, ne, so ein Admin-Backoffice-System.
Inwiefern glaubst du, hat jetzt das Einwirken dieses Customer Experience Management Gedankens beziehungsweise dieser intensiven Diskussion, die ja schon in den letzten Jahren stattgefunden haben, wo jeder zumindest mal eine Meinung zu dem Thema hatte, dazu beigetragen, dass die technischen Architekturen mehr zusammenwachsen?
Also ich glaube, du hast eines verstanden über die ganze Diskussion hinweg. Am Ende des Tages geht es um eine Customer Journey. Unabhängig davon, wie du unternehmensintern aufgestellt bist, sondern es geht um die Journey. Was ist denn die Erfahrung, die Moment of Truth, die du dem Kunden über unterschiedliche Touchpoints heraus bescherst? Das ist, glaube ich, eingekehrt. Das ist also, auch wenn nur 20-25% der Unternehmen tatsächlich outside in Customer Journey Analysen durchgeführt haben, aber es ist schon klar, die Customer Journey führt und nicht deine interne Aufstellung. Das heißt, den Prozess zu denken aus der Sicht des Kunden heraus, das ist das eine Thema. Damit kommst du zwangsweise, und deswegen wachsen auch die Komponenten immer zusammen, zu cross-funktionalen Prozessen. Das kannst halt nicht mehr Marketing isoliert optimieren, ob nur B2B oder B2C-Bereich, sondern das verschwimmt halt alles miteinander über die Funktionsbereiche hinweg. Das Spannende, Peter, wir haben ja auch gefragt im Marketing Tech Monitor 2025, wo sind denn für Sie jeweils die größten Hemmnisse einer cross-funktionalen Zusammenarbeit? Und ich hatte ja zutiefst erwartet, dass eher gesagt wird, ja, das ist so Silo-Denken und sonst irgendwie sowas. Nee, das ist nicht. Die überragende Mehrheit der Unternehmen, das von den 410, die ja geantwortet haben, sagen eigentlich, dass das dominante Konstrukt im Hintergrund, das uns daran hindert, cross-funktional zusammenarbeiten, zu arbeiten, lautet Macht.
Da kommen wir später auch nochmal kurz drauf.
Ja.
Ihr habt, um das noch genauer zu systematisieren, auch ein Reifegradmodell entwickelt. Und ihr habt, also ihr nennt das Capability Maturity Model. Und ihr unterscheidet unterschiedliche Reifegrade hinsichtlich der Integration dieser unterschiedlichen Systeme. Wie viele und welche Reifegrade habt ihr da entwickelt? Und wie reif sind die Unternehmen im Jahr 2025?
Also nachher aufgeteilt in 5 Reifegrade. Es gibt ja von der Carnegie Mellon Universität so ein Capability Maturity Modell. Und daran haben wir uns halt ausgerichtet. Einmal initial, also tatsächlich du nutzt halt irgendwelche Anwenderprozesse, sind halt isoliert und unstrukturiert. Zweite Stufe ist kontrolliert. Das heißt, du kannst Sachen wiederholen. Prozesse sind teilweise dokumentiert und automatisiert schon. Und du versuchst Erfahrungen auch auszuwerten. Dritte Stufe ist integriert oder definiert. Das heißt, Anwendungen und Prozesse sind auch abteilungsübergreifend integriert und Daten und Prozesse fließen halt auch übergangslos ineinander über. Auf der vierten Stufe haben wir es bezeichnet als optimiert oder lenkbar. Das heißt, es gibt auch einen quantifizierbaren Qualitätsplan für alle Prozesse und Projekte. Und das heißt, es gibt ein dediziertes Tracking, das wird nachgehalten und alle eingehenden Daten werden gesammelt und analysiert. Und höchste Stufe ist halt transformiert oder Optimierung. Das heißt, bist du nach der Dokumentation, du bist so im permanenten Optimierungsprozess über alle Werkzeuge, Mittel, um halt Stärken und Schwächen entlang der Prozesse proaktiv zu identifizieren. Und die Frage ist ja die du hast, wie reif sind Unternehmen, also in ihrer Eigeneinschätzung. Da muss man sagen, die meisten sagen, nämlich 41% sagen, wir sind gerade mal auf Stufe 2, also kontrolliert. Wir haben unsere Prozesse so ein bisschen beschrieben und teilweise automatisiert. Wir haben auch meistens ein Vorgehensmodell für Projekte definiert, aber weiter sind wir noch nicht gekommen. Und das heißt, der Großteil ist nach der Eigeneinschätzung ist mit dem Reifegrad eher im unteren Bereich. Also es fehlt ganz oft, wie soll ich sagen, Systematik erstmal im Kern.
Wie reif muss man denn sein, damit man wirklich moderne und kundenorientierte technische Lösungen so aufbauen kann, dass die dann auch im Unternehmensalltag richtig gut funktionieren?
Also ich glaube, der Reifegrad macht sich auch sehr viel oder wird ja abgeleitet aus dem, wie viel Know-how hast du dann aufgebaut? Deswegen die Frage ist die, wie viel Know-how hast du im eigenen Unternehmen? Wie weit bist du sprechfähig tatsächlich mit dem umzugehen? Beispiel, ganz oft werden ja irgendwelche Begriffe durchs Unternehmen durchgetragen. Und ob das nur jetzt KI ist, ob das Large Language Models sind oder Customer Data Plattformen sind oder was immer der Begriff ist. Und fünf Leute haben fünf ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was das denn jeweils sein soll. Also ich glaube, der Reifegrad macht sich massiv fest daran, wie viel Know-how haben wir intern aufgebaut oder Projekterfahrung haben wir auch schon sammeln können, um halt sowas sinnvoll umsetzen zu können. Und es zeigt sich auch, je reifer du bist, desto smoother gehen halt die Projekte. Das hat ganz oft immer was zu tun mit dem Thema Know-how.
Jetzt höre ich dann schon wieder viele ITler, die sagen, wenn ich das Know-how habe, dann ergibt sich aus diesem Know-how sofort wieder die Anforderung, wir brauchen noch mehr Applikationen. Wir brauchen noch mehr neue Softwarepakete. Und eigentlich hat man doch eher das Gefühl, dass diese ganzen Plattformen, wenn ich mir zum Beispiel Voice of the Customer Plattformen anschaue, die können so viel schon mit Bordmitteln, dass ich das Gefühl habe, müsste man doch viel mehr nutzen, das, was schon da ist. Ihr habt auch eine Untersuchung dazu gemacht, wo ihr gefragt habt, nutzt ihr denn das, was ihr habt? Was kam denn da raus?
Also du hast leider Gottes recht. Es wird halt auch die Mehrzahl der Unternehmen sagen, wir brauchen tendenziell mehr Tools. Ich glaube, zwei Drittel sagen, wir werden mehr Tools in Zukunft haben. Und wenn man dann reinguckt, fragen wir das, was nutzt du denn heute bereits? Ne? Du hast ja alle möglichen Lösungen, Anwendungen bereits im Haus. Wie viel nutzt du denn davon? Und die Mehrheit sagt halt, wir nutzen vielleicht 25-30% dessen, was wir heute bereits im Haus haben. Okay, das heißt ja im Umkehrschluss, du hast ganz viel IT-Tools eingekauft, lizenziert, eingeführt mit ganz viel Mühe und Not, aber sagst selber aus, dass du, was weiß ich nicht, vielleicht nur ein Drittel oder sonst was von dem, was das Ding im Bauch hat, eigentlich nutzt. Das mag sein, dass am Anfang der Business Case so optimistisch gerechnet worden ist beim Projekt, um das Projekt zu rechtfertigen. Zweitens natürlich auch von Anbieterseite unter Marketing-Cloud oder Marketing-Plattform, wie die auch immer heißen, Sachen so gebündelt werden, um es möglichst halt gut lizenzieren zu können, nicht unbedingt danach ausgerichtet, was du jetzt gerade am Brauchen bist. Oder auch, dass du nicht geschafft hast, halt diese verschiedene Funktionalitäten einer Organisation zum Laufen zu bringen. Also Thema Frage der Einführung. Aber am Ende des Tages läuft es hinaus, die Mehrzahl sagt, wir nutzen nur 25-30% dessen, was wir eigentlich schon lizenziert haben.
Warum ist es denn dann so schwer, aus den Sachen, die da sind, dann den nächsten Entwicklungsschritt zu vollziehen? Warum schreibt man dann trotzdem immer wieder nach was Neuem?
Also erst, wenn du sowas wie Omnichannel-Management oder sowas dir anguckst, ist halt so, es hakelt erstens dran, du hast keine End-to-End-Prozesse. Also es ist jetzt keine Tool-Diskussion oder mehr eine Prozess-Diskussion. Du hast keine End-to-End-Prozesse, daran mangelst. Und zweitens, du schaffst es halt nicht, über die verschiedenen Touchpoints die ganzen Daten zusammen zu aggregieren. Und deswegen ist es ja beliebig, du kannst immer mehr Tools einführen. Wenn du deine grundlegenden Hausaufgaben nicht gemacht hast, wirst du halt dann eher das Problem der Point-Solutions weiter nach oben skalieren. Und deswegen ist das Credo immer zu sagen, haben wir jetzt ein Tool-Problem, dass also wirklich Function und Features nicht verfügbar sind? Oder haben wir nicht im Kern ein Organisationsproblem, Prozessthema oder Datenaggregationsthema? Die Frage ist die, was ist denn die Herausforderung? Es ist halt immer einfach, zum Vendor zu gehen, sich ein Tool zu holen, das halt als Point-Solution dir ein Problem löst, als zu sagen, sorry, wir müssen erstmal einen End-to-End-Prozess einführen.
Wie wahrscheinlich ist, dass wir mal so eine Abspeckrunde sehen, dass man sagt, wir gehen jetzt mal gnadenlos durch alle unsere Lizenzverträge und hauen alles raus, was wir überhaupt nicht nutzen. Wenn ich 70% nicht nutze, ist das ja
schwierig. Das heißt, diese Tendenz zum Overtooling besteht weiter fort. Das heißt, die Auswende, Erweiterung der bestehenden Anwendungslandschaften erhält er durch KI nochmal zu diesem Turbo-Booster. Das heißt, zusätzlich bestehende Anwendungen sind über die KI-Anwendungen mit an Bord. Deswegen sagen tatsächlich 60% sagen, wir werden es weiter erweitern. Und nur rund 30% der Unternehmen im Dach sagen, wir müssen es erneuern und austauschen. Aber wenn man nur sagt, nur man wirklich Fokus, Brennglas drauf zum Thema Verkleinerung, Konsolidierung, ist gerade mal 1%. Also wir müssen davon ausgehen, dass sie zumindest über die nächsten Jahre hinweg, dass die Anwendungslandschaften noch weiter wachsen werden. um dann irgendwann mal im Rahmen von Benchmarking oder gleich zu sagen, sorry, wo kann man denn hier mal Sachen zusammen aggregieren oder zusammen konsolidieren? Und das kann man halt auch nur zum jeweiligen Zeitpunkt machen, denn teilweise gibt es ja CRM-Anwendungen, die dann auf einmal eine Customer Data Plattform mit im Bauch haben. Das heißt, die morphen ja auch in ihrem Anwendungsspektrum. Und da muss man halt dann gucken, wie kriegt man denn verschiedene Sachen dann mal wieder eingefangen. Im Moment aber ist es nicht sehr absehbar.
Es gibt dann auch so Systeme wie ein CRM-System, das, über das wir auch seit vielen Jahren auch philosophisch durchaus diskutieren, was da alles mit rein gehört. Wo man auch heute argumentieren könnte, im Prinzip alles, was wir im CX-Management machen, haben wir eigentlich im CRM oder im Customer Relationship Management schon mal diskutiert vor 20 Jahren. Wo würdest du sagen, unterscheidet sich denn CX-Management und Customer Relationship Management heute in dem, wie man es auffasst und was man damit verbindet?
Also das eine ist, ich mache mir jedes Jahr den Spaß und mit den ganzen Anbietern von Software sprechen wir auch und frage sie dann immer, wo ist jetzt der Unterschied? Jetzt verkaufst du eine CX-Anwendung versus früher CRM, wo ist der Unterschied? Muss man auch sagen, vielleicht geht das Problem schon da los, die wenigsten können es wirklich erklären. Also CRM ist ja mal entstanden tatsächlich aus, wenn du zurückdenkst, in die 90er Jahre und aus Siebel, Oracles und so weiter, die sich dann langsam raufentwickelt haben, ist ja sehr stark durch Inside-Out geprägt. Ne? Ich möchte als Unternehmen intern die ganzen Kundeninteraktionen sauber verwalten, um sie dann teilweise auch im ERP mit abzubilden, beziehungsweise den ganzen Faktura-Prozess dann anzustoßen. CX ist ja in der reinen Lehre erstmal outside-in. Also entstanden so aus dem Thema so Customer Journey Analyse wirklich outside-in auf der Basis von Daten aus der Perspektive des Kunden. Ist halt sicherlich eine ganz andere Perspektive und Sichtweise. Ich glaube, die Herausforderung ist das auch, zurück zu meiner Mutter, mach mal deine Hausaufgaben, Junge. Die Herausforderung liegt halt daran, dass nur 20-25% der Unternehmen tatsächlich eine Customer Journey Analyse durchgeführt haben. Also es fehlt halt immer wieder an Grundlagen, um Customer Experience Management tatsächlich auch wirklich umsetzen zu können. Und deswegen ist es so, dass viele Unternehmen sagen, sie sind erst in der ersten Phase Bewusstsein, wir schaffen so die Grundlagen oder wir strukturieren uns so ein bisschen. 42% sagen, wir sind in der Optimierungsphase. Wenn man sie aber dann fragt, wie glücklich seid ihr denn damit? Oder seid ihr schon zufrieden mit dem, was er da macht? Sagen nur 37% der Unternehmen, ja, da sind wir echt ganz gut unterwegs. Und wenn du dann tiefer reinfragst und sagst, wo ist denn der Unterschied zwischen zufrieden, nicht zufrieden, zwischen erfolgreich, nicht erfolgreich mit dem Ansatz, ist halt immer ganz, oder ist relativ oft so, erstens, End-to-End-Prozesse, die fehlen uns nach wie vor. Zweitens, ich kriege die Daten nicht zusammen. Und damit verbunden sind wir ein Organisationskonstrukt. Ich habe halt das Thema Macht, das uns davon abhält, cross-funktional zusammenzuarbeiten.
Du hast jetzt darüber gesprochen, dass ihr diese unterschiedlichen Phasen bei den Unternehmen festgestellt habt, wo die meisten eben eher so maximal bei der Optimierung ihrer Technologie da sind. Die Frage ist ja auch, woran machen die denn eigentlich fest, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen? Also jetzt mal unabhängig davon, was ich für interne Barrieren habe, aber wie orientieren sich nach eurer Erfahrung die Unternehmen, welche Kennzahlen benutzen die, um konzeptionell und strategisch tatsächlich zu erfassen, wir bewegen uns jetzt in diesem Funktionsbereich oder in der gesamten Customer Journey in die richtige Richtung?
Ich hätte gedacht, dass sowas wie, was weiß ich nicht, Customer Lifetime Value berechnet wird, Customer Journey Analyse durchgeführt wird oder sowas. Diesmal ist nicht der Fall. Also ich glaube, knapp 70% sowas sagen, primär gucken sie sich an Beschwerdemanagement Analyse. So nach dem Motto, wenn du dich nicht beschwerst, scheint es ja ganz gut gewesen zu sein, muss man böse zu formulieren. Oder Kundenzufriedenheitsbefragungen, sowas, Customer Satisfaction. Oder auch ein Großteil, so 53% Unternehmen sagen, sie nutzen sowas wie die Net Promoter Score. Also tatsächlich, es gibt eine ganze Reihe von Kennzahlen, die gemessen werden. Die Herausforderung seit meinem Net Promoter Score ist, ja, man kann das messen, das ist auch gut etabliert. Also die Logik des Net Promoter Scores ist ganz gut verstanden schon. Das Problem ist halt nur, ich muss halt den eher abstrakten Net Promoter Score mit finanzwirtschaftlichen Kennzahlen hinterlegen. Ich muss es halt messbar machen. Heißt, wenn ich jetzt den Net Promoter Score um 2 Prozentpunkte schaffe zu erhöhen, was bringt mir das denn finanzwirtschaftlich an Umsatz, Deckungsbeitrag, was auch immer? Und zweitens auch das runterzubrechen, zu sagen, wo, an welchem Touchpoint ist denn der Impact auf den Net Promoter Score am größten? Also ich will ja nicht die ganze Customer Journey dann irgendwie angucken, sondern wo ist denn der größte Hebel, dass ich tatsächlich einen Impact hinterlassen kann.
Wenn wir jetzt über diesen Hebel reden und das vielleicht nochmal auf eine andere Ebene bringen, wo sehen denn Verantwortliche heute die größten Potenziale oder Quick Wins, wenn sie Ihre eigene Organisation in den nächsten Level bringen möchten?
Die größte Herausforderung liegt halt nach wie vor daran, schaffe ich es denn tatsächlich, die wirklichen Treiber und Kausalitäten zu identifizieren? Ne? Wo ist denn mein Anknüpfungspunkt? Zweitens, was ich gerade eben schon gesagt habe, die Verknüpfung mit den Geschäftsergebnissen, also in Umsatzkategorien. Wenn du deine Webseite optimierst, kannst du, was weiß ich nicht, 20% mehr Umsatz generieren und sowas. Und dass du halt Messungen sehr stark inside-out getrieben hast, nicht outside-in. Also sind so ganz bodenständige, handwerkliche Themenfelder, ehrlich gesagt, wo man sagen muss, da gibt es alle möglichen Tools und Möglichkeiten. Ist nur die Frage, ist die, möchte ich mir die Mühe machen, den Aufwand betreiben, um das zu messen? A, einmal, aber B, im Idealfall dauerhaft. Das ist, glaube ich, der größte Klemmer im Moment.
Warum fällt es so schwer, so ein Gesamt-Customer Experience-Konzept in dem Unternehmen zu realisieren? Macht ist jetzt eins davon, aber ihr habt ja noch eine ganze Reihe von weiteren möglichen Hürden, die es erschweren, so ein Konzept mit großem Bums im Unternehmen zu realisieren?
Viele handwerkliche Themen. Bist du denn klar im Konzept, welche Anwendungsszenarien sollen adressiert werden? Weißt du denn tatsächlich so im Sinne von Sprachbarrieren oder Sprachregelung, haben wir alle das gleiche Verständnis, was sich unter Marketingautomatisierung oder dergleichen verbirgt? Und was wir ganz oft gesehen haben, auch in den Interviews mit Begleitenden, ist das Thema Fokussierung. Ne? Wenn du, 40 Einzelprojekte lostrittst oder Initiativen lostrittst parallel, dann kannst du sicher sein, dass weniger als die Hälfte wahrscheinlich ins Ziel kommen wird, weil du dich einfach überladen hast. Also wo ist denn der Hebel? Wo haben wir den, kriegen wir den größten Impact auf die Straße getrieben? Das fehlt halt. Und last but not least ist eine Sache, die immer wieder rausgekommen ist, ist, wie finde ich denn den Transmissionsmechanismus zwischen Prozessen und Anforderungen? Gefragt, wo ist denn die größte Schwachstelle bei euch? Sagen Sie immer, sind so Prozessmodelle, haben wir denn die sauber, klar im Blick? Und können wir denn aus den Prozessmodellen sauber auch Anforderungen ableiten? Und das heißt, alle fangen jetzt an, über Use Cases nachzudenken oder Use Cases keine großen Prozessmodelle mehr zu machen, sondern eher versuchen, das zu bündeln, zu kapseln. Aber dennoch, unisono in der Mehrheit immer wieder gesagt, der Übertrag von Prozessen in Richtung Use Case und Anforderungen, da tun wir uns sehr schwer damit.
Jetzt kann man das ja auch im Prinzip in ein modernes Organisationsmodell eigentlich überführen, weil so diese klassischen Organisationsmodelle, die von der Aufbauorganisation und Prozessdefinitionen geleitet sind, sagst du, die verlieren ja an Bedeutung. Wenn wir jetzt ein modernes, kundenorientiertes Handeln durchsetzen wollen, dann sehen ja ganz mutige und Visionäre bereits Netzwerkorganisationen mit ganz agilen Teams, die sich immer wieder neu zusammensetzen, die alles immer wieder neu ganz schnell entwickeln. Siehst du das mittelfristig auch als eine Lösung zu dem Problem, was wir eben beschrieben haben?
Ich glaube, also gefühlt muss ich auf zwei oder drei Seiten einsteigen. Das eine ist das Thema, was du gerade eben schon gesagt hast, ist, wie schaffe ich es denn, Machtkonstellationen im Unternehmen aufzubrechen? Und das hat was mit Change Management zu tun. Da gibt es sowas wie Lego Series Play, also Change Management Methoden, wo man viele Leute mitnehmen kann auf eine spielerische Art und Weise und nicht durch 400 Seiten weitere PowerPoint.
Ja, das ist ein sehr elegantes Tool. Das habe ich immer geliebt. Ja.
Das zweite ist tatsächlich, ich muss mal das Thema aufgreifen, Thema Kompetenzen. Wir haben auch über Europa befragt im Rahmen der European Marketing Agenda. Glaubt ihr denn, dass wir neue Skills und Kompetenzen brauchen? Da sagen 98% der Unternehmen über Europa hinweg, ja, absolut, brauchen wir. Fragt man sie dann tatsächlich mal tiefer und sagt, hast du denn tatsächlich das als strategischen Eckpfeiler bei dir mit in deine Planung übernommen? Fällt der Wert runter bis auf ein paar Prozent. Ich glaube, nur 2% sagen, das ist eine strategische Priorität in 2025 und nur 8% sowas haben so einen Skills- und Competency-Profile. Also was willst du denn dazu machen? Also wo spezifisch muss ich denn Leute weiterbilden? Und das auch wieder, das sind halt so handwerkliche Themen, die jetzt nicht unbedingt unmittelbar einen großen Business-Impact haben und Benefit bringen. Nur ich muss halt Grundlagen schaffen, damit ich halt in Richtung 2030 nur noch über effiziente Prozesse und IT-Anwendungslandschaften rede. Und ich denke mir wirklich, dass KI auch hier nochmal der Turbo-Booster ist. Denn über KI muss ich mich bewegen. Ich muss das Know-how aufbauen. Nicht nur, weil es im EU-AI-Act steht, sondern auch aus Eigenschutz, um meine eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Über die erhöhte Kompetenz der Mitarbeiter und die höhere Verantwortung, die ich dann auch einem Mitarbeiter geben kann, der sie dann auch tragen kann, lösen wir damit vielleicht auch diese klassischen Machtverkeilungen, in denen sich Organisationen auch mal befinden können.
Unterschwellig ist halt immer, wir reden über Themen, wo fünf Leute im Raum fünf unterschiedliche Vorstellungen haben und mit großem Herzblut dann über Themen teilweise diskutieren. Das haben wir neulich mal im Projekt gesehen, auch zum Thema KI, GenAI-Anwendungsszenarien, sowas. Und das ist halt ein Grundproblem. Und wenn das Unternehmen schon, wenn die Projekte erstmal gestartet sind, haben natürlich ganz viele Leute auch Hemmungen, offen zu verkünden, dass sie keine Ahnung haben, wovon wir jetzt gerade im Moment reden. Es gibt ja so einen Selbstläuferprozess. Ne? Das Projekt geht immer weiter, aber eigentlich haben wir fünf verschiedene Meinungen am Tisch, worüber wir gerade im Moment sprechen. Und am Ende traut sich keiner mehr, die Hand zu heben und zu sagen, sorry, ich bin jetzt hier ausgestiegen. Ich weiß nicht, worum es gerade geht. Lass uns doch mal definieren, was verstehen wir denn alle unter diesem Begriff? Das traut sich dann halt keiner mehr. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ich muss mal schaffen, gemeinsam sprechfähig zu sein und zu verstehen, worüber reden wir jetzt und was sind dann die Handlungsfelder, die wir angehen müssen.
Und zum Abschluss vielleicht noch die Frage, kann man sowas aus eigener Kraft als Unternehmen realisieren oder ist es dann eben doch hilfreich, wenn ein externer Berater einen dabei unterstützt, die Leitplanken für so eine Entwicklung erstmal zu definieren und dann aber auch im weiteren Prozessverlauf einzuhalten, wie zum Beispiel eine gemeinschaftliche Sprachregelung?
Ich glaube, dass auch externe Impulse da immer hilfreich sein können. Ich glaube nur eines, auch die Art von Projekten hat sich geändert und ich glaube auch die Art der Bedarf hat sich geändert. Das sind dann weniger die Vielzahl an helfenden Hände, die ich dann mal brauche zur Umsetzung, als vielmehr konzeptionellen Support. Also nicht 400 Juniorberater, die mit dem Bus an der Haustüre vorfahren, sondern eher Seniore, Kolleginnen und Kollegen, wie bei der Einführung von CRM-Systemen, die dann halt sagen, ich habe das schon fünfmal gemacht, mach dich mal locker. Ich sag dir, was wir machen müssen und in welche Ecke wir gucken müssen. Das ist, glaube ich, die Art der Beratung und die Art des Supports, den ich brauche, hat sich da deutlich geändert.
Ganz herzlichen Dank, Ralf. Ich bedanke mich für deine Zeit, für die Einblicke und ich kann allen nur empfehlen, Augen auf, wenn der Marketing-Tech-Monitor dann wirklich draußen ist. Und Links dazu gibt es auch in den Shownotes.
Ich danke dir für das nette Gespräch. Ich danke dir, Peter.
Das war Ralf Strauß, Managing Partner der Marketing Tech Lab GmbH zum Marketing Tech Monitor 2025. Der vollständige, fast 200 Seiten lange Bericht kann über die Marketing Tech Lab GmbH erworben werden. Den Link dazu und zu kostenfreien Wissensnuggets auf der Website findest du in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn sie dir gefallen hat, schicke doch einfach den Link zur Folge an einen Freund, eine interessierte Kollegin oder dem IT-Leiter in deinem Unternehmen. Und sei auf jeden Fall in spätestens 2 Wochen wieder für eine neue Folge dabei. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.